Es ist eine Gabe, Leute mitzunehmen, ein Stück weit in die Herrlichkeit Gottes, oder? Und da können manchmal so kleine Kurzmomente schon uns einen Vorgeschmack dessen geben, was uns erwartet, oder? Das ist eine dieser großen Hoffnungen, die wir in uns tragen, die viele Menschen nicht mit uns teilen können. Und ich finde diesen Gedanken an sich einfach furchtbar. Wenn ich denken und annehmen muss, das Leben, das wir leben, das war's. Das Leben, das wir leben, ist alles. Und dann kommt der Tod und dann ist vorbei. Und das ist auch einer der Gründe, warum das Thema Tod in unserer Gesellschaft so tabuisiert wird. Obwohl es allgegenwärtig ist und präsent und eben eine Realität, der wir uns stellen müssen. Nur wir haben das Geschenk der Aussicht, das Beste kommt noch. Das hier, ja, ihr dürft das ruhig, genau, wenn euch was gefällt, sagt ihr das. Und wenn nicht, sagt ihr das auch, okay. Genau, nö, sehe ich anders, okay. Das ist etwas, dieses Leben, das, was wir jetzt haben, diese Jahre, das ist das Training. Das ist das Trainingscamp. Und ja, wir nehmen natürlich gerne schöne Dinge mit. Ja? Wir wollen das Leben, das Gott uns hier auch schenkt, genießen. Wir wollen das nicht kleinreden und verachten. Aber wir können eben auch noch Leuten zurufen, da gibt's noch mehr. Viel mehr. Und wenn wir so zusammen sind und wenn wir Zeit haben, einmal Gott wirklich anzubeten, miteinander, so viele auf einem Haufen, ne, vorm Klo zum Beispiel, ne, während alle warten, kann man auch gerne mal ein Lied anstimmen oder so. Ja? Und dann bekommt dieser Moment Bedeutung. Ja? Und vielleicht für einen Augenblick vergisst du den Druck auf der Blase oder so. Ja? Genau. Ich erinnere mich noch gut, ich möchte nämlich Leuten ja auch Anteil geben. Ja, das ist ja etwas, wir kriegen das auch immer wieder gesagt und mir ist das wirklich ein Anliegen. Ich möchte Leuten, die diese Hoffnung nicht haben, ich möchte ihnen das gern begreifbar machen. Aber es ist nicht so einfach, oder? Ja, manchmal wollen die einfach nicht. Und da ist jetzt die Frage, ne, welchen Griff wende ich an? Schwitzkasten zum Beispiel, ne, damit es besser geht. Ja, damit man einfach ihre volle Aufmerksamkeit hat. Ich erinnere mich noch sehr gut, ich war einmal... Also ich habe für einen Jugendeinsatz brauchte ich Geld, ja, und Geld hatte ich nicht und da musste ich halt was arbeiten, ja. Und ich glaube, manchen von euch mag das genauso gehen, ja. Wenn Geld nicht das Thema wäre, weiß ich nicht, ob ich noch arbeiten gehen würde, ja. Aber Geld war das Thema und ich war, habe also eine Möglichkeit gesucht, was zu verdienen und die Möglichkeit, die ich bekam, war Bier auszuschenken in einer Bar, ja. Das nenne ich mal Saufen für einen Herrn. Ne, je mehr die getrunken haben, ne, umso näher rückte der Jugendeinsatz. Ja. Gut, das war halt einfach so. Und ich fand das sehr spannend, dass Gott mich an diese Stelle gestellt hat. Und eines Tages, da kam ich eben mit jemandem ins Gespräch, was er denn so macht, was ich denn so mache. Ich habe gesagt, ja, ich möchte gern mit einer Jugendgruppe nach Ungarn oder so wollten wir, genau. So nach Ungarn oder Bulgarien war es, genau, Bulgarien. Und ja, und da brauche ich ein bisschen Geld, deswegen jobbe ich hier. Was macht er denn? Ja, er ist Mathematikprofessor an der Universität. Okay, wow, gar nicht einschüchternd. Ne? Mathe war bei mir, puh. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ging gar nicht, ganz ehrlich. Ja. Mathe, meine Güte. Wenn mir die Kassiererin an der Kasse sagt, ja, hier zwei Tüten Milch, 25 Euro, dann bezahle ich halt. Ne? Weil ich rechne das ja nicht nach. Ja. Würde eh nicht stimmen, ne? So, ja. Also so war das also ein bisschen. Aber wir kamen weiter ins Gespräch und es entwickelte sich eine hitzige Diskussion, die ungefähr um 20 Uhr begann und an meinem Schichtende, das war eine der wenigen Kneipen, die ganze Nacht offen hatte, ja, sodass man sich also rund um die Uhr die Kante geben konnte. Ne? Und so endete unser Gespräch um 6 Uhr morgens. Und wir redeten über den Glauben die ganze Zeit. Er, selbstverständlich auf der Position, ich weiß nicht, alles logisch, Gott gibt's nicht, kann man nicht ausrechnen, also ja, so in dieser Richtung. Und ich ihm, also die ganze Zeit, ich war vorbereitet, Freunde, ja. Also wir haben auch wenig Zeit, ich muss das alles in euch reinpumpen, was ich da gewusst habe, ja. Also Evolutionstheorie, ne, all die Widersprüche da drinnen und boah, ich habe eins nach dem anderen, er immer dann so aber und ich dann immer das auseinander gepflückt, ja. Hat richtig Spaß gemacht, ja. Und am Ende, ich meine gut, vielleicht hat das Bier geholfen, ja. Aber am Ende, am Ende war er wirklich in der Ecke. Er konnte weder nach links, weder nach rechts. Und ich dachte mir, jetzt kommt der Augenblick. Jetzt muss er irgendwann auf die Knie fallen. Ja, ich habe mir Sorgen gemacht um seinen Kiefer, wenn er auf die Knie fällt, der Tresen ein bisschen hoch. So, ja. Aber so, jetzt muss es doch einfach so weit sein. Und dann sagte er, ich glaube aber trotzdem nicht. Und das war so die deprimierendste Erfahrung meines Lebens bis dahin. Keine Sorge, es gab noch andere deprimierende Erfahrungen. Ja. Aber bis dahin, ich dachte, wie kann das sein? Ja, ich hatte ihn, einen Mathematikprofessor, und er sieht keinen Ausweg. Er kann eigentlich Gott nicht leugnen. Ja, ich glaube trotzdem nicht. Ich dachte, okay, vielleicht hast du so eine Erfahrung gemacht. Vielleicht lief es auch ein bisschen andersrum, ja, dass du dich ein bisschen in der Ecke gefühlt hast. Das ist irgendwie, wir haben so eine gute Nachricht. Wir haben wirklich die beste Nachricht der Welt. Unser Problem ist, ja, irgendwie sind die manchmal ein bisschen wie, ja, ich höre dir einfach nicht zu. Und das ist frustrierend. Du weißt, was, also angenommen, ja, was weiß ich hier, Krebs und so, und du hättest das Heilmittel. Ja? Irgendwie ist dir das nachts im Traum eingefallen und du weißt ganz genau, ganz einfach, du musst hier, was weiß ich, A und B zusammentun, durchschütteln, zack, hast du das Heilmittel. Und du gehst damit und du kommst damit zu Leuten, sagst hier, bitte, die Lösung, ab in die Krankenhäuser damit, auf geht's. Und die sagen, oh, nö, wieso, ist zu einfach. Aha, aber es würde echt Leuten helfen, nö, wollen wir nicht. Und so ein bisschen fühlt sich das teilweise an. Ja, und wir machen, was machen wir alles? Ja, wir machen große Events, wir laden die Leute ein, ja, und dann kommen die einfach nicht. Ja, und das ist, warum? Ja, weißt du, dass wir uns für Mühe gegeben haben. Wir machen Gäste, Jugendstunden, ja, um dann doch wieder mit dem alten Kreis da zu sitzen. Und es ist schön, dass wir die Band eingeladen haben und dass unsere Jugendkasse aufgefressen hat. Aber irgendwie denken wir, was ist los? Ja, oder wir sind eben so im Gespräch und wir haben da Leute auf dem Herzen. Wir wollen doch so gerne, ja, das sind teilweise Geschwister von uns. Ich meine jetzt die echten, die anderen sind auch echt, aber eben anders, so. Völlig verwirrt alles, ja, aber so, oder gute Freunde, und wir sagen, Mensch, nur hör mir doch mal zu, das ist wirklich, das ist kein Spaß hier, es geht um was. Und die Leute, ja, verstopfte Ohren irgendwie, kennt ihr das? Und du denkst, was läuft da? Und ich glaube tatsächlich, bei Jesus war das irgendwie anders, ja, also das habe ich mir nicht ausgedacht, steht ja in der Bibel. Ja, die da sind Massen, die laufen ihm hinterher, ja, die kleben ihm an den Lippen, die sagen, boah, der redet nicht so wie irgendein Gelehrter, den können wir verstehen, der redet mit Vollmacht, ja. Die Jesus fragt seine Jünger, wollt ihr jetzt auch gehen, so, ja, und sie so, du allein hast Worte des Lebens. Wie gerne möchten wir diesen Satz auch mal hören, oder? Dass sie das zu uns sagen, ja. Und irgendwie frage ich mich, was ist da anders gelaufen als bei uns? Nun, ich glaube tatsächlich, ein paar Sachen können wir ein bisschen besser anstellen. Ja? Das sind so ein paar Punkte, wo wir es auch wirklich anders machen als Jesus. Zum Beispiel, heute hat der Joe Böker ein bisschen von der Geschichte erzählt vom verlorenen Sohn. Ja? Das war so die Jesus-Art, Leuten Dinge begreiflich zu machen. Wir versuchen oft den Zugang über den Kopf, so wie ich beim Mathe-Professor. Ne? So richtig schön, und wir kaufen Bücher, und das ist auch gut, die Bücher ermutigen uns ja auch selber, aber wir kaufen Bücher, wo man über die Logik des Glaubens spricht, als ob Glauben logisch wäre. Ja? So kann man genauso gut Bücher kaufen über die Logik der Liebe. Ja? Das ist ja super. Und wenn du das liest und wenn du die Logik begreifst, na, dann verliebst du dich, ja? Hoffentlich kommt der Richtige oder die Richtige durch die Tür. Nicht, dass da irgendwelche schlimmen Unfälle passieren, ja? Jo, jetzt habe ich dieses Buch gelesen. Liebe ist eigentlich total logisch. Aha. Ja? Oh, ja? Und dann, keine Ahnung. Ja? So funktioniert das nicht. Logik ist doch die Art und Weise, wie wir uns die Welt erklären, wie sie für uns Sinn macht. Wenn wir es schaffen, Gott mit Logik vollkommen auszuleuchten und zu erklären, dann ist unser Gott schlicht und ergreifend zu klein. Zum Beispiel, Jesus stirbt am Kreuz und dann ist er wieder da. Ja, ist ja ganz logisch, ne? Klar, ist selbstverständlich. Ja? Normalerweise bleiben Leute da, wo sie sind, zumindest so lange, wie Gott das sagt. Aber bei Jesus total logisch, dass er wieder aufersteht. Ja? Oder Pfingsten. Ja, wir werden da noch eine Weile drüber nachdenken. Ist ja völlig logisch, ja, dass Gott nicht in Tempeln wohnt, sondern in uns.
Klar, das ist logisch.
Ja? Und so glaube ich, Logik ist gut, Logik hat seinen Platz und viele Dinge lassen sich tatsächlich auch logisch ableiten. Aber es reicht nicht. Das ist nicht der Zugang, den Gott gewählt hat. Gott wollte nicht der Gott nur der Cleveren sein, die das alles durchblicken und durchschauen. Ja? Dann wäre der Matheprofessor leichte Beute gewesen. Sondern Gott möchte, ihm gefällt es quasi, dass Torheit, Dummheit in den Augen der Welt der Weg ist, den er wählt. Er sagt, weißt du was, ihr haltet euch für clever. Im Römerbrief sagt er das, ne? Ihr Menschen, ihr haltet euch für klug und clever. Aber mir gefällt es, durch die Torheit, durch die Dummheit, durch die Einfachheit des Kreuzes zu retten. Ich glaube, Gott möchte sich überhaupt nicht mit unserer Logik messen. Er möchte diese Logik ad absurdum führen. Er möchte uns vorführen, wie wir uns in unserer vermeintlichen Klugheit einfach eine Menge vormachen. Und so sind es die Momente, wo ich mich besonders klug finde, wo ich den meisten Mist verzapfe. Also Jesus hat das anders gemacht. Er hatte einen anderen Zugang. Und überleg da mal kurz, was ist eigentlich die gute Nachricht? Ihr müsst das jetzt nicht rufen, sagen, so, ne? Aber überlegt mal kurz für euch, mal kurz zusammengefasst, was ist die gute Nachricht? Okay, hat jemand irgendwas, habt ihr was im Kopf, im Auge, im Ohr? So. Habt ihr das gedacht? Habt ihr das gedacht, dass das die gute Nachricht ist? Die ihm normalerweise denken die Leute als erstes, na Jesus gekreuzigt, gestorben, auferstanden, wenn wir an ihn glauben, dann haben wir das Heil. Das ist die gute Nachricht, oder? Aber Jesus wiederum, wenn wir in der Bibel lesen, der predigt was anderes. Der sagt, er zog umher und er predigte das Evangelium, er predigte die gute Nachricht vom Reich Gottes. Und wenn man mal genau aufpasst, ja, gehörte er scheinbar nicht so richtig direkt dazu. Er hat oft Leuten gesagt, bitte erzählt nicht davon. Den Jüngern, ja, oder wenn er ein Wunder getan hat, bitte sagt es nicht weiter. Ja, dann ist es so verrückt. Wir denken, what? Ja, oder als er den Jüngern gesagt hat, dass er sterben würde, das hat er ganz lange ihnen verborgen gehalten. Und als es ihnen sagt und sagt, ich werde sterben, ich werde auferstehen, da haben die es nicht gecheckt. Die haben gesagt, irgendwas ist da, Sonne vielleicht, keine Ahnung, ja. Der Herr wollte ja vorhin am Brunnen nichts essen, das haben wir jetzt davon, ja. Also irgendwie, das scheint nicht diese Botschaft gewesen zu sein, die Jesus gepredigt hat, sondern es heißt, er predigte die Botschaft vom Reich Gottes. Und dann ist natürlich die Frage, was ist das für eine Botschaft? Vielleicht, wenn wir den Leuten versuchen, von Jesus zu erzählen, erzählen wir ihnen unter Umständen, sage ich mal, den falschen Teil am Anfang. Ja, so ungefähr so. Als wenn ich sage, eine kleine Einführung in Atomphysik, ich habe keinen Plan von Atomphysik, also schlagt mich nicht, ja. Aber, und dann steigst du ein in irgendwelche Nukleusse und dies, das, jenes, ja. Und du denkst, es ist ähnlich wie an der Uni, ja. Und du sagst, das ist die Einführungsvorlesung, ja. Der setzt hier Sachen voraus, das ist ja unfassbar. So, ja, und so sind wir aber auch, ja. Da sagen wir so Sachen, keine Ahnung, vielleicht verpacken wir es ein bisschen netter, ja. Aber wir sagen so Sachen wie, Gott hasst Sünde. Wow, das ist ein super Einstieg. Ja? Ist fantastisch. Wir gehen das mal Stück für Stück durch. Gott ist der erste Punkt. Die meisten Leute sind momentan noch nicht auf diesem Level. Ja, ja, ein höheres Sein vielleicht, aber Gott, ja, hasst, wie jetzt. Dieser Gott, von dem du redest, der hat Gefühle. Und dann auch noch solche. Da weiß ich ja gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja? Wir haben Emotionen links und rechts im Fernsehen, aber bitte nicht bei Gott. Ja? Und dann Sünde. Und dann wird es schon richtig blank in den Köpfen der Menschen. Was soll das sein? Ja, ich habe meine Tickets immer bezahlt, wenn ich zu schnell gefahren bin, ne? Und das eine Parkticket kann es ja jetzt nicht sein, ne? Dass Gott dieses Parkticket hasst, das kann ich mir nicht vorstellen. So, ja, wir merken, wir sind völlig woanders als diese Menschen. Und das heißt, wenn wir mit dem falschen Teil anfangen, dann haben die ganze Zeit, das Erste, was du dich fragst, wenn jemand anfängt zu reden, ist, was will der von mir? Und wenn du diesen Bezug nicht herstellen kannst, steigst du aus. Ja? Dann sagst du, okay, und dann denkst du über das Abendessen nach und wie lang die Schlange sein wird und wie du dich vielleicht vordrängeln kannst und dass es bei dem anderen Camp so Vordrängler-Gutscheine gab und dass das hier auch toll wäre. Und ja, du bist weg. Und der redet und redet und redet und du verstehst kein Wort. Die Botschaft, mit der Jesus angefangen hat, ist die Botschaft vom Reich Gottes. Und die Menschen hingen Jesus an den Lippen, weil das hatte Relevanz für ihr Leben. Also, was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes oder auch die Königsherrschaft Gottes war eine Hoffnung, die die Leute in Israel hatten aus dem Alten Testament heraus, dass Gott die Dinge nicht so laufen lassen würde, wie sie gerade laufen, sondern dass er hineinkommen würde in ihr Leben, um ihr Leben vom Kopf auf die Füße zu stellen. Verstehst du? Denn unser Leben steht Kopf. Und das ist auch heute noch so. Links und rechts um uns herum, während wir alle so tun, als hätten wir die beste Zeit unseres Lebens. Probleme, Probleme, Probleme. Kaputte Familien, ungerechte Politiker, unglaubliche Gräueltaten, furchterregende Krankheiten. Das ist das, was uns beschäftigt. Ja, die drohende Arbeitslosigkeit, die Verfremdung unserer Kultur. Das sind die Fragen. Was ist unsere Antwort? Jesus. Wer ist das? Und wie kann der mir jetzt gerade helfen? Ja? Versteht ihr? Die Antwort ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes sagt, dass Gott nicht irgendwann, sondern hier, heute und jetzt in unser Leben kommt. Und dass er die Dinge ins rechte Lot rückt, Stück für Stück. Und dieses Reich Gottes wird zunehmen in Kraft, wird zunehmen an Dynamik, bis eines Tages jegliches Leid, jegliche Ungerechtigkeit, jegliche Krankheit verschwunden sein wird vom Angesicht der Erde. Glaubst du, dass Leute das unter Umständen, wenn sie dir folgen, dass die das interessant finden könnten? Natürlich werden sie fragen, und wie soll das gehen? Weil alle Versuche, etwas zu ändern, sind gescheitert in der Vergangenheit. Wie oft haben wir Menschen versucht, sowas wie das Reich Gottes auf die Beine zu stellen? Der letzte Versuch, den ich an eigener Haut und an eigenem Haar, deswegen sind es nur noch so wenige, mitbekommen habe, war der Sozialismus. Ja, ich bin aufgewachsen in einem Land, das es nicht mehr gibt, ne? Die DDR. Und das war das, was man uns eingetrichtert hat, woran wir aber auch irgendwie geglaubt haben. Und es wäre doch so toll, wenn die Menschen alle gleich wären. Es wäre doch so toll, wenn wir alles miteinander teilen würden. Es wäre doch großartig, wenn es keine Unterdrückung mehr gäbe. Und es war damals eine riesige Bewegung, die auch für viel Unruhe gesorgt hat. Aber viele Menschen haben wirklich an diese Hoffnung geglaubt. Haben wir es geschafft? Nein. Weil wir Menschen sind. Und weil wir Menschen uns im Weg stehen. Aber du siehst, wie lebendig die Hoffnung ist, dass das Leben richtig werden kann. Und das ist die Botschaft, die Jesus verkündet hat. Der Herr, Gott, der Mächtige, ist für dich, wie wir gehört haben. Und er wird Gerechtigkeit bringen. Nicht erst irgendwann in der Zukunft, wenn wir alle tot sind, bei Jesus, sondern hier und jetzt. Und ihr könnt gerne mal, wenn ihr in der Bibel lest, in den Evangelien lesen, wie oft das vorkommt, dass Jesus vom Reich Gottes erzählt. Also das ist die Botschaft. Aber wer ist gemeint? Wir erzählen das allen möglichen Leuten, besonders nach so einem Kongress, meistens die erste, zweite oder dritte Person, die länger als 5 oder 10 Minuten mit uns in einem Raum ist, weil wir uns genötigt fühlen. Ja, nur hat er doch gesagt, wir sollen das weiter sagen. Also komm her, ja. Und dann fangen wir an, Leuten davon erzählen zu wollen. Und diese Leute können ganz unterschiedlich reagieren. Zum Beispiel, wie glaube ich nicht, finde ich blöd, wie kann man nur dies, das, jenes. Und wir, was machen wir? Wir setzen den Nussknacker an, ne? Und sagen, mit ein bisschen mehr Druck müsste es doch gehen. Aber wenn du das nicht glaubst, kommst du doch in die Hölle, ja? So, knack, ja? Es hat noch nie funktioniert. Ich habe es oft versucht, ja, besonders am Anfang meiner Schulzeit, ne? Ich bin ja nicht zur Schule gegangen, um zu lernen, sonst wäre was aus mir geworden, ja? So, ich, ja, danke, einer kennt mich, ja, sondern ich war ja da, um Leuten von Jesus zu erzählen. Immer eine Bibel in der Tasche, ja. Und je nachdem, wie jemand kam, habe ich den erwischt direkt vorm Kopf. Bam, ja. Nimm das, Ungläubiger. Ja. Hat nicht so funktioniert. Ja, ein paar Leute sind trotzdem in die Jugendgruppe gekommen, das war schön. Ja? Aber wir richten uns unter Umständen an die falschen Menschen. Siehst du, als Jesus seine Jünger aussendet, Lukas 10 zum Beispiel und Matthäus 10, könnt ihr das lesen, sendet er sie an die Orte, an die er selbst gehen würde. Das ist schon der erste Hinweis. Wir sollen nicht einfach nur allen alles erzählen. Ja, das ist, sagt man ja, aber ja, sagt die Bibel nicht, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und so diese Sachen. Sollen wir nicht einfach jedem? Ja? Ja, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott verlangt aber nicht von dir, dass du das löst. Okay? Das heißt, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten wollen, müssen wir uns von ihm senden lassen. Wir müssen uns von ihm zeigen lassen, wo willst du mich denn gerne haben? Meistens richtet er das ganz geschickt ein. Meistens bringt er dich an den Ort, wo er dich haben will. Ja? Zum Beispiel deine Schulklasse, deine Arbeitskollegen. Er bringt dich schon mit den richtigen Leuten in Kontakt. Und er sendet dich dorthin, weil er selbst dahin gehen will. Aber wer sind die Leute, die er ausgewählt hat? Denn das steht in der Bibel auch immer ganz klar. Es braucht ein Eingreifen Gottes. Und in Lukas 10 und Matthäus 10 können wir lesen, dass er seinen Jüngern sagt, als erstes, wenn ihr da reinkommt in den Ort, in dem ich euch senden werde, als allererstes sucht ihr nach Menschen des Friedens. Menschen des Friedens, klingt gut, ja? Leicht daran zu erkennen, die haben meistens eine Friedenstaube tätowiert, ne? Einfach nur gucken, ja? Hast du irgendwo noch Tattoos? Ja? Na, so eine Friedenstaube, ja, nein. Menschen des Friedens, das sind Menschen, die offen sind für den Frieden Gottes. Ja? Zum Beispiel, ja? Haben wir gefragt in meinem Vorstellungsvideo, ne, wie sagst du es deinen Freunden? Ja? Dass du bei Pfingsten auf einem christlichen Event bist, ja? Ist ja eine heikle Sache. Kann man ein bisschen verschleiern, ne? Ist quasi wie so ein Festival, wo man sich mit Farben bewirft, nur ohne Farben. Klar, ja. Ich verstehe den Sinn nicht, ehrlich gesagt, vielleicht macht das manchen von euch auch Spaß. Aber ja, warum soll ich meine Kleidung einsauen? Weißt du, wie teuer das ist? Ja, egal. So, also, ja. Wir ringen nach Worten, aber stell dir vor, du sagst wirklich, ja, ich war zu Pfingsten auf einem christlichen Jugendfestival. Echt, wie viel wart ihr so, ja? 3? Nein. 10.000? Okay. Und wenn das ein Mensch des Friedens ist, kann dir passieren, dass er sagt, echt jetzt so viele? Und jetzt hauptsächlich Senioren oder wie ich sagte, Jugendfestival? Junge Leute? Echt krass, gibt's das noch? Ja, klar gibt's das. Und dann merkst du, da ist ein Interesse. Wenn du anfängst, mit einem Menschen des Friedens über die Dinge des Glaubens, über die Dinge des Reiches Gottes zu reden, dann werden sie neugierig, weil sie nämlich auf der Suche sind. Und wie, wenn du auf der Suche bist, ja, nach einer bestimmten Sache, also in der DDR waren wir oft auf Suche, ja, das kennt ihr alles gar nicht. Ja? Ich war mal richtig schockiert, wenn ich hier nach irgendwas gefragt habe im Laden, der mir das einfach gegeben hat, das ist der ganze Spaß hin. Ja, du verstehst das Prinzip nicht. Du musst sagen, haben wir nicht. Ja? In der DDR gab es viele Sachen, die echt Hammer waren. Ja? Hammer nicht. Hammer nicht. So, ja? Und dann geht die Sucherei los. Ja, gibt es das irgendwo sonst? Ja, ich habe gehört vom Hörensagen. Man erzählt sich. Die Legende sagt, ja, am anderen Ende der Stadt, da hätte man das gesehen, ein Fahrradventil. Ja? Oh, wow, wirklich? Das ist ja sehr zuverlässig. Dann gehe ich mal gleich los. Hammer nicht. Ist klar, ne? Wenn man ankommt. Hammer nicht. So, ja? Aber wenn du auf der Suche bist nach einer Sache und die wirklich haben willst, dann setzt du Himmel und Erde in Bewegung, um es zu bekommen. Und wenn du irgendwo einen Hinweis hörst, und diese Menschen des Friedens sind so, die suchen, die versuchen auch manchmal komische Sachen, wo wir vielleicht sagen, warum machen die das? Steine in der Tasche und so. Die sind auf der Suche. Ja? Glücksbringer, ich glaube an Engel, ja? Je nachdem, das könnten Hinweise sein, dass da ein Mensch des Friedens vor dir sitzt, verzweifelt auf der Suche nach dem wahren Leben. Und dann hält man sich an allem Möglichen fest. Aber ein Mensch des Friedens wird gespannt sein, er wird dir zuhören. Er wird mehr wissen wollen, vielleicht viel mehr als du denkst. Die müssen wir suchen, die müssen wir uns zeigen lassen. Ich kann das nicht einschätzen, ich kann nur Jesus bitten, mir die Türen zu öffnen und dann kann ich mit solchen Lauschen, mit solchen Augen durchs Leben gehen und kann sagen, wo sind Anzeichen dafür, dass jemand offen ist. Und mit dem möchte ich gerne reden. Aber was ist das Ziel? Steht ja schon da. Ja? Das Ziel ist es nicht, Menschen zu bekehren. Das ist nicht dein Auftrag. Und ja, ich arbeite als Evangelist. Man sollte meinen, es wäre meiner. Ist es aber nicht. Da steht nirgendwo, und jetzt geht hin und bekehrt die Menschen. Weil das ist schlicht nicht möglich. Du kannst niemanden bekehren. Das Einzige, wozu wir gerufen sind, ist, Jesus zu bezeugen. Das Reich Gottes zu bezeugen, zu sagen, dass es real ist, weil wir es erleben. Und das ist etwas, das kann man ganz schlecht wegdiskutieren. Ich kann alles Mögliche versuchen wegzudiskutieren, aber wenn du mir sagst, ich habe da was erlebt, das hat mich verändert, dann muss ich es wohl stehen lassen. Verstehst du? Und die Bibel sagt, ja, Apostelgeschichte 1, Vers 8, was ist unser Ruf? Unser Ruf ist es, Zeugen zu sein. Dort an dem Ort, wo wir stehen, in der Region, darüber hinaus bis an die Enden der Welt. Der Ruf ändert sich nicht. Es bleibt, ihr seid meine Zeugen. Und was macht ein Zeuge? Ein Zeuge versucht nicht, ja, den Richter zu bekehren, in der Regel. Ja, oder den Angeklagten oder was weiß ich wen. Er bezeugt, das ist alles, was er tut. Er erzählt seine Version der Geschichte. Und deswegen ist er da und das macht ihn glaubwürdig. Und die Bibel sagt, ja, oder Paulus schreibt das in der Bibel auch von sich selbst, dass auch er, der mächtige Apostel Paulus, letzten Endes immer nur Teil des Auftrages erfüllen kann. Er sagt, der eine sät, der andere wässert, Gott schenkt das Wachstum. Wenn du Jesus bezeugt hast, das, was du mit ihm erlebt hast, erzählt hast, Ende. Alles andere nicht mehr unsere Verantwortung. Klingt das befreiend? Ja, ist es auch. Weil es ist echt etwas, was Jesus uns schenken möchte, was Spaß machen soll. Und wir machen darauf so eine Laufbandgeschichte. Ja? Krampf, Krampf. Nein, Jesus bezeugen, Ende Gelände. Welche Methode? Da steht's. Wie hat Jesus das gemacht? Wie hat er die Menschen gekriegt? Er hat Geschichten erzählt. Zum Beispiel, ein Vater hatte zwei Söhne. Und merkt ihr, ich fange nur an und es passiert was in deinem Kopf. Ja? Ein Vater hatte zwei Söhne. Der eine war älter, der andere jünger. Beide arbeiteten auf dem Feld. Und ja, man kann es spüren. Und vielleicht sagst du gerade, hör auf damit, Kopf. Ich will nicht zuhören. Ja? Ich will nicht. Und ich erzähle weiter. Doch eines Tages und sofort, nee. Nee. Weißt du warum? Das ist genial. Die Neurowissenschaft hat herausgefunden, dass wir programmiert sind auf Geschichten. Das machen wir seit Tausenden von Jahren so. Deswegen funktioniert Film und Fernsehen oder Hörbücher. Ja, der Verkaufsschlager, ich muss nicht mehr lesen, ein Glück, ja. Jetzt kann ich hören, jetzt verstehe ich auch, was da steht, ja. Ich habe sogar ehrlich, ja, ich habe eine Hörbibel, ja, die gibt es leider so in der Version noch nicht so auf Deutsch, wäre mal eine Anregung an unsere Leute, aber so richtig mit Musik und mit Schauspielern, ja, und Nebengeräuschen, wie das Lagerfeuer, das knistert, ja, und das ziehe ich mir rein, ist kein Spaß. Und da bin ich voll gefesselt, verpasse ich die Haltestelle, ja, wo ich raus muss. Hat vielleicht damit zu tun, dass ich bei der Arbeit raus muss. Egal, ja? Und wir sind da so drauf aus. Geschichten. Und was hat Jesus gemacht? Er erzählt Geschichten. Er ist ein Meister der Geschichten. Aber diese Geschichten, warum funktionieren sie? Kann man nicht sagen, früher zum Beispiel, 18. bis 19. Jahrhundert, waren Leute verpönt, die Romane lesen, ja? Also ähnlich wie heute. So, ja? Hat man die Nase gerümpft und hat gesagt, das sind doch nur Geschichten. Warum lesen die Leute diese Geschichten? Sollen doch lieber was Richtiges mit ihrem Leben machen. Der Punkt ist aber, dass wir darauf trainiert sind, Geschichten zu hören. Ganz früher, als wir alle so ums Lagerfeuer rumsaßen, ja, da war da so, sag ich mal, der Max, ich glaube, die hießen so, ne? Max, und er sagte, ich war vorhin Bären sammeln da hinten am Felsen, ja? Plötzlich hörte ich ein Geräusch. Ich dachte, oh meine Güte, was ist es? Es war ein Hase. Was ich nicht gehört habe, es war der Löwe dahinter.
plötzlich stand er vor mir mit großen Augen und er klimmerte mich an und ich konnte förmlich spüren, wie er sagt, lecker. Und ich dachte mir nur, du meine Güte, und fing an zu laufen, der Löwe hinter mir her. Ich lief noch schneller, der Löwe war leider auch schneller. Ich sprang über die Kluft und siehe da, ich entkam. Denn sonst hätte ich euch diese Geschichte nicht erzählen können. Ist so schwer, ohne alles andere. Ja? So. Und die anderen am Lagerfeuer dachten, oha, oha, das ist aber spannend. Weil jetzt hatten sie etwas gelernt. Wenn du mal in die Verlegenheit kommst, dass ein Löwe dich verfolgt, spring über die Kluft. Ah, und seht ihr, so funktionieren Geschichten. Ich habe etwas von dir gelernt und muss nicht selber erst warten, bis der Löwe kommt und überlege, ein Löwe, welche Option, was stand nochmal in dem Handbuch? Ja? Deswegen funktionieren Geschichten, so lernen wir. Deswegen ist es auch irgendwie wichtig, darauf zu achten, was schaust du für Geschichten. Ich rede durchaus auch von Film und Fernsehen, will nicht sagen, das ist alles böse. Aber ich sage, lass uns intentional sein und hinterfragen, was ist eigentlich das, was sie mir erzählen wollen, was soll ich lernen? Denn unser Gehirn saugt das ein. Gelernt. Ja, das ist so. Und Jesus wendet dieses Prinzip an und er erzählt uns Geschichten. Und wir sind berufen, Jesus zu bezeugen, indem wir Geschichten erzählen. Und zwar unsere. Das ist doch, was die Bibel sagt. Sie sagt, seid ein offener Brief, der gelesen werden kann. Ja, wie bin ich denn ein offener Brief, der gelesen werden kann? Indem ich mir traue, anderen Menschen Anteil zu geben an meinem Leben. Indem ich ihnen Geschichten erzähle aus meinem Leben. Und ich meine nicht nur die Heldengeschichten. Spannend sind auch die Geschichten, wo du es nicht über die Kluft schaffst und dann da so runterrutscht. Ja? Und da unten ist ein reißender Fluss und du denkst, ja, das schaffe ich und du schaffst es nicht, du wirst weggespült. Und irgendwann landest du quasi am Fuß des Wasserfalls, aber du atmest noch. Das ist auch toll. Das macht Hoffnung, weil ich bin auch kein Held. Und wenn ich dich so eine Geschichte erzählen höre, dann denke ich mir, oh, ist nicht so schlimm, wenn ich mal am Wasserfall runterfalle. Hoffentlich. Ja? Das kann man überleben, das kann man schaffen. Geschichten, unsere Geschichten. Aber wie erzählt man Geschichten? Einfach nur ein paar Hinweise, wie man Geschichten erzählt. Und zwar, erstmal überlege ich mir, wenn ich wirklich mit jemandem mal wirklich reden will und eine Geschichte nicht einfach nur ad hoc einsetze, sondern mir überlege, ich möchte damit was sagen. Was möchte ich denn damit sagen? Was ist denn die Moral der Geschichte? Also, fangen wir mal damit an. Hast du mal irgendwann irgendwas Cooles erlebt? Hast du mal irgendwann irgendwas Cooles erlebt? Ich hoffe, ja. Ansonsten komm weg von der Xbox, Mann. Das zählt nicht. Ja? Ihr klatscht, aber wer mich kennt, weiß, ich hänge davor. Okay, egal. Also, irgendwas. Und dann kannst du überlegen, Mensch, was habe ich denn eigentlich aus dieser Geschichte gelernt? Was war denn eigentlich der springende Punkt? Und wenn ich das vor Augen habe, sage, das war eigentlich die eine Lektion, nicht fünf, ne? Nicht die 20 Dinge, die ich daraus gelernt habe. Ja? Erstens, gehe nicht allein an den Felsen. Zweitens, ne? eine Sache. Der zweite Punkt ist, du fängst damit an, die Situation zu beschreiben. Ja? Das ist genau, was Jesus tut, wenn er sagte, ein Vater hatte zwei Söhne. Und dann erklärt er ein bisschen was über die zwei Söhne. Und da ist dieser eine Sohn, der ist völlig unzufrieden und er möchte gerne weg. Ja? Und das führt uns alles hinein in diese Situation. Damit kannst du anfangen. Du kannst anfangen zu erzählen, ganz allgemein, in welchem Punkt in deinem Leben standest du gerade, bevor du dir überlegt hast, Missionar zu werden, bevor du dir überlegt hast, keine Ahnung, die Schule zu schmeißen, ja? Hoffentlich nicht, sowas, ja. Und du überlegst, was war denn eigentlich der Startpunkt, in welcher Situation war ich, was war mein Problem, warum wollte der Sohn denn weg? Wie kam es denn überhaupt zu dieser ganzen verfahrenen Situation, die wir später haben werden? Zweitens, da gibt es die Aussicht auf Veränderung, einen Ruf. Das muss jetzt nicht bei jeder deiner Geschichten sein, aber in der Regel ist das so, ja. Da gibt es einen Ruf auf ein besseres Leben. Du sagst, ich will ausbrechen, ich will was für Gott machen. Ja? Ich möchte irgendwie meinen Mut beweisen. Irgendwas wolltest du in der Regel. Und was war das? Ja? Der Sohn wollte raus, der wollte weg.
Und das hat ihn gereizt und deswegen kam es eben zu dieser Situation, die dann als nächstes dazu führt. Hindernisse, Probleme. Dann geht es um das Eigentliche. Warum ist das schiefgegangen? Eine kleine Geschichte. Ich wollte mal wieder mit Gott irgendwo unterwegs sein, vor vielen Jahren. Ich wollte ein Jahr in Amerika zubringen und studieren, was lernen. So, ich habe es mal wieder versucht. Ne? Und es war also mein Wunsch, wirklich dort mich zurüsten zu lassen. Und dann habe ich im Prinzip einen Visumsantrag gestellt, denn ohne Visum kannst du da nur 90 Tage bleiben. Das reicht nicht für mich. Also zum Lernen. So, ich brauchte mehr Zeit. Also habe ich einen Visumantrag gestellt. Du musstest damals, weiß nicht wie es heute ist, eine kostenpflichtige Hotline anrufen. Und die Leute haben mir gesagt, ja, ein Visum zu erstellen dauert 6 bis 8 Wochen. Das Problem war, ich hatte noch 2. Ich sage, das geht aber nicht. Mein Flug geht in 2 Wochen. Ja, das dauert 6 bis 8 Wochen. Aber in 6 bis 8 Wochen. In 2. Es war mein Geld. Die hätten das ewig mit mir fortgeführt, diese Diskussion. Ja? Also ging kein Weg dran rum. Das war ein Hindernis, ein echtes Hindernis, denn wenn ich dann am Flughafen ankomme und die mich fragen, was wollen Sie denn machen? Ich will ein Jahr studieren. Und die gucken rein, das ist ein Touristenvisum. Hat nicht geklappt. Ne? Dann hätten die mich in den Flieger gesteckt und wieder nach Hause geschickt. Es hätte nicht geklappt. Und so war ich verzweifelt, habe Verschiedenes versucht, bin nach Berlin gefahren, habe vorgesprochen, habe alles möglich gemacht, immer mit der gleichen Antwort. 6 bis 8 Wochen. Aber in der Zeit hat Gott mir immer wieder eine Zusage gegeben. Und die Zusage war, ich bin der Herr, der die Visa verteilt. Tatsächlich. Steht nicht in der Bibel, ja? Aber hat er mir gesagt. Und immer, wenn ich so eine Absage bekam, kam das. Und als ich frustriert von Berlin nach Hause kam, und unten da, wenn man nach Hause kommt, macht man den Briefkasten auf, da war ein Brief drin. In dem Brief war mein Visum. Und zwar unter 2 Wochen. Ja? Genial. Danke Gott, ja. Danke Gott. Also Hindernisse gibt es. Und dann, was ich gerade erzählt habe, wie Gott dieses Hindernis überwindet, wie er handelt und wie du dann doch dahin kommst, wo du hinkommen wolltest oder wie sich dein Leben verändert, das ist genau der Schlüssel. Und dann gibt es eine Belohnung. Ich bin dann nach Amerika gegangen und ganz toll und verändern und so weiter. Da hat sich etwas getan in deinem Leben. Und die Leute wollen wissen, was ist denn daraus geworden? Ja? Wie in der einen Werbung, die gerade läuft, wo eine Frau fasziniert ist von einer anderen Frau im Bikini. Ich wüsste nicht warum. Und sie erzählt, dass da eine Zebraherde auf diese Frau zulief und hört auf. Und alle so, ja, was ist denn jetzt aus der Frau geworden? Und sie so, welche Frau? Ja, so. Genau so. Du willst wissen, wie geht die Sache denn aus und wie verändert sich denn das Leben oder wie hat sich deins verändert? Und dann ist gut, wenn du nochmal auf einen Punkt bringst, was du damit eigentlich sagen wolltest. Wie zum Beispiel, und so habe ich für mich gelernt, dass auch wenn es unmöglich scheint, Gott vertrauen lohnt sich. Runde Sache. Die Person kann selber entscheiden, ob sie dir die Geschichte glaubt oder nicht, aber wenn sie dich kennt, wird sie dir die Geschichte wohl glauben müssen. Weil du, hoffe ich, doch nicht zu den Typen gehörst, die irgendwelche Geschichten erzählen. Und so geht diese Person nach Hause mit einem mentalen inneren Problem. Ich glaube nicht an Gott und trotzdem erzählt mir diese Person gerade sehr glaubwürdig, dass sie was mit Gott erlebt hat. Damit muss sie jetzt klarkommen. Wunderbar, oder? Wir sind ja raus aus der Sache. Wir haben unseren Job gemacht. Und dann arbeitet der Heilige Geist an dieser Person. Und wenn er das nicht tut, ist das seine Entscheidung. Wir können das gar nicht beurteilen. Aber so einfach kann es sein. Praktische Übung, haben wir die Zeit? Ich hätte nämlich gerne, dass ihr euch zusammenfindet, sagen wir mal in 2er-Teams, 3 dauert vielleicht zu lange, und ihr erzählt euch mal bitte in Kürze, einfach spontan und unvorbereitet, eine Geschichte, die ihr mit Gott erlebt habt oder wenn ihr etwas anderes Tolles erlebt habt. Ja, wenn ihr sagt, Gott fällt mir gerade nichts ein. Ja, alles Gute und Vollkommene kommt von Gott, dem Vater des Lichts. Also bitte erzählt euch irgendwas Gutes, irgendwas, was euch passiert ist. Und wir sagen mal in so 5 Minuten. Ja, ihr müsst euch kurz fassen, aber ihr könnt ja auch sagen, den Rest erzähle ich dir später. Also, los geht's, viel Spaß. Das macht mich glücklich. Vielen, vielen Dank. Ihr habt damit euch und uns allen eine Sache bewiesen.
Ja, erfolgreich abgeschlossen, diesen Workshop, dieses Seminar. Ihr könnt alle Geschichten erzählen. Ja, und ich ermutige euch. Ja, wirklich. Applaus. Und einfach für den Feedbackbogen, ja? Hat das hier gerade irgendjemandem Spaß gemacht? Kann ich meine Hand sehen? Ja! Genial! Und das soll's auch. Geschichten erzählen, die wir mit Gott erlebt haben, das ist genial, macht Spaß und so soll es auch sein, so ist es gedacht. Also, warum sollen sie dir glauben? Weil du echt bist. Und das ist der letzte Punkt, den ich hier euch mitgeben möchte. Die Bibel sagt, dass Gottesdienst nicht vornehmlich am Sonntag stattfindet. Das ist vielleicht ein Schock. Ja? Nein, ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass wir alle den Schabbat feiern sollten. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die Bibel sagt, Römer 12, euer ganzes Leben, das ist der Gottesdienst. Wann immer ihr den Gottesdienst feiert, das ist nur die Party. Aber das ist genau der Punkt, in dem wir ein Leben führen, wo Gott uns helfen muss, weil wir uns sonst sozusagen, ja, ohne ihn kriegen wir ja sowieso nichts hin. Wenn wir ein Leben führen, wo die Leute sagen können, das überzeugt mich, was du da machst. Ja, ich komme nicht umhin, dir das anzuerkennen, dass du ein ehrlicher Mensch bist, dass du ein liebevoller Mensch bist. Und ich verstehe nicht, warum du das tust. Ich kann dir helfen, ich habe da eine Geschichte. Ne? Und dann kannst du ihm erzählen, was Gott in deinem Leben verändert hat. Vielleicht warst du nicht immer so nett und freundlich. Ja? Ich habe früher als kleiner Stöpsel, ich habe Dinge geklaut. Ja, mache ich heute nicht mehr. Kann ich erzählen davon? Es gibt andere, die haben krasse Dinge erlebt und die haben großartig erlebt, wie Gott eingegriffen hat. Vielleicht hast du noch nicht erlebt, wie Gott dein Problem gelöst hat, aber du erlebst, wie er dir dadurch hilft, jeden Tag. All das ist glaubwürdig für Menschen, weil sie dich kennen. Und das ist genau der Punkt, den Jesus meint. Warum leben wir nicht einfach jeden Tag volles Programm mit ihm? Wir begreifen, dass wir unter anderem natürlich Missionare werden können oder Schwestern oder Brüder, aber dass das nicht der einzige Weg ist, wie wir in dem vollzeitlichen Dienst, sagt man dazu, also rund um die Uhr, für Gott leben, sondern da, wo du bist, in der Schule, auf der Arbeit, in der Uni, zu Hause, wo immer Gott dich hingestellt hat, kannst du und bist du berufen, Vollzeit, rund um die Uhr, ihm zu dienen. Ihm sozusagen mit deinem Leben die Ehre zu geben. Und dann wirst du jede Menge Geschichten haben, die schenkt dir Gott. Und vielleicht achtest du ein bisschen mehr darauf und sammelst hier und da, wo du sagst, hey, das ist aber eine geile Geschichte, ja? Die kann ich mal erzählen irgendwo, ja? Und ich mache euch Mut dazu. Lebt wirklich als Zeugen. Denn, weißt du bist in diesem Job nicht ganz allein. Ich meine jetzt nicht nur all diese vielen tausende Geschwister um dich herum, sondern, weißt du, was die Aufgabe des Heiligen Geistes ist? Ein Zeuge zu sein. Jesus zu bezeugen. Und das tut er durch dich, durch dein Leben. Du bist mit ihm in dieser Sache zusammen drin. Und dazu wünsche ich euch Gottes fetten Segen. Ich gehe jetzt darüber, falls es hier und da noch Fragen gibt, ja, dann kommt einfach raus, dann machen wir hier Platz, dass die Nächsten, die haben auch super Sachen zu erzählen und dass die das auch können und nicht auf uns warten müssen. Also bis gleich.